Einer der unvergesslichsten Momente meines Lebens war, als ich zusammen mit Karl-Hans, Bernie, meinem Schwager Matthias, morgens um 5 Uhr auf dem Ölberg stand und auf den Sonnenaufgang über Jerusalem wartete. Und wir diesen auch dort erlebten. Jerusalem, diese Stadt des Friedens, wo es keinen Frieden gibt oder immer wieder Unruhen gibt, heute, hat etwas ganz Besonderes an sich. Sie ist nicht nur einer der ältesten Städte der Welt, sondern meiner Meinung nach auch die wichtigste Stadt der Welt, denn sie hat nicht nur geschichtliche, sondern auch heilsgeschichtliche Bedeutung. Und heute werden wir aus Gottes Wort hören, wie David diese Stadt Jerusalem einnimmt und zur Hauptstadt Israels macht. Falls wir Gäste haben, ich sehe jetzt keine. Aber ihr wisst, wir sind immer noch dabei, die Davidsgeschichte in den Predigten fortlaufend zu betrachten. Und bisher haben wir die Geschichte von Davids Aufstieg uns angeschaut, wie er vom Hirtenjunge zum gesalbten Helden wird, der über 10 Jahre auf der Flucht war vor Saul, in der Wildnis überleben musste. Und von nun an werden wir die Geschichte seiner Königsherrschaft lesen. Zum Zeitpunkt dieses Übergangs ist David 37 Jahre alt. Und letzten Sonntag haben wir gehört, dass David in Hebron zuerst vom Stamm Juda zum König gekrönt wurde und 7,5 Jahre hat David dort in Hebron regiert. Und wir haben auch gesehen, dass er seine Königsherrschaft eher vorsichtig, umsichtig, demütig anging, im Gegensatz zu den Nebenfiguren Abner, der Heerführer aus Sauls Königshaus, und Joab, der Heerführer Davids. Die beiden, oder beide eigentlich Leitertypen waren, die durch ihr Machtgehabe durchaus negativ auffielen. Weil diese beiden Männer, die waren davon besessen, ihre eigene Macht zu festigen und gaben sich gewissenlos ihren mörderischen Launen und auch Eitelkeiten hin. Und wir haben uns gefragt, vielleicht erinnert ihr euch noch, warum solche Machtmenschen überhaupt so viel Raum in der Schrift einnehmen. Und kamen zur Erkenntnis, dass auch sie zu Gottes Geschichte gehören. Gott gebraucht auch solche Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Und wir treffen sie nicht nur im politischen, sondern auch in unserem persönlichen Kontext an. Und sie machen unser Glaubensleben schwer, diese Söhne der Zeruja. Aber letztlich können sie uns nicht zerstören. Und heute wollen wir aus 2. Samuel 5 die Geschichte Davids weiter betrachten. Lasst uns zunächst mal die Verse 1 bis 5 lesen. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron. Das heißt jetzt, die 11 Stämme des Nordens, die bis jetzt unter Sauls Herrschaft standen, sie kommen sehr wahrscheinlich mit Vertreterfürsten zu David und sie sagen zu ihm: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte, und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Die Ältesten der Stämme Israels erwähnten also hier 3 Gründe, weshalb sie David zum König machen wollen. Einmal die Verwandtschaftsbeziehung, wir sind dein Gebein und dein Fleisch, dann die militärischen Erfolge, du warst es, der Israel aus- und einführte, und drittens erwähnen sie auch die göttliche Erwählung, und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden. Sie sagen im Grunde, sei du unser Fürst und sei du unser Hirte, weide uns. Ein Hirte lebt mit seiner Herde, er sorgt für sie, er beschützt sie und ist nicht nur ein machthungriger König, der seinen Willen dem Volk aufzwingt und die Schafe sie hören und folgen dem Hirten willig. Wir merken, David, der Hirtenjunge von Bethlehem, er wird also zum Hirtenkönig von ganz Israel. Vers 3, und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron, und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn, und sie salbten David zum König über sie Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang. In Hebron regierte er über Juda 7 Jahre und 6 Monate, aber in Jerusalem regierte er über ganz Israel und Juda 33 Jahre. Hier wird also David das dritte Mal gesalbt. Ihr erinnert euch, zuerst wurde er gesalbt von, als er noch ein Teenager war, dann 7,5 Jahre zuvor in Hebron über den Stamm Juda zum König gesalbt und jetzt hier über ganz Israel. Und das muss ein ganz besonderer Moment gewesen sein, jetzt diese Stämme unter die Herrschaft eines Königs zusammenzuführen. Jahrelang hatte es zwischen ihnen Krieg und Konflikt gegeben. Das benjamitische Herrscherhaus des verstorbenen Sauls vereint nun mit dem jüdischen und bündnisbereiten David. Das war das, was sie jetzt hier anstreben. Wir gehören doch zusammen. Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Wer hat das noch gesagt? Wisst ihr das noch? So ähnlich? Noch früher? Adam im Blick auf seine Frau Eva. Ist das nicht Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch? Ich kann mir vorstellen, das hat David sehr gut gefallen, dass man hier dieses Beispiel gebraucht hat. Unter Applaus wird er hier einstimmig zum König eingesetzt. David nimmt diese Wahl an. Jetzt ist er König über ganz Israel. Ich habe immer wieder während dieser Predigtreihe erwähnt, dass Jesus unser David ist und diese Parallele aufgezogen. Und ich möchte uns heute nochmal daran erinnern, er will auch über unser Leben, unser König Jesu, die ganze Herrschaft haben. Der Werner hat es ja schon am Anfang dieses Gottesdienstes angekündigt. Nicht nur so einen Bereich, nicht nur so ein Segment unseres Lebens will er die Führung und Leitung haben, sondern er will König über unser ganzes Leben sein. Und wir singen das so oft und manchmal ist uns das gar nicht bewusst, was wir da singen, wenn wir sagen, du bist unser König. Und wir beten dich an als unseren König. Im Grunde sagen wir damit, wir erkennen deine Herrschaft an über unser ganzes Leben. Aber hat er wirklich auch die Herrschaft über alle Bereiche, über alle Stämme, über andere Zimmer unseres Lebens? Jesus möchte dein König sein und er möchte regieren in allen Bereichen deines Lebens. Es wäre nicht gut, wenn es in einem Leben so bestimmte Stämme oder Bereiche gibt, über die du selbst bestimmst. Wie zum Beispiel über deine Finanzen. Jesus, du bist mein König, aber über meinen Geldbeutel bestimme ich. Oder wenn es um deine Sexualität geht, dass du sagst, dieser Bereich, der geht nur mich was an und da hat Gott nichts zu suchen. Das wäre tragisch. Gott so zu behandeln wie so einen Gast, der im Sonntagszimmer gastiert, aber der nicht wirklich dein ganzes Haus bewohnt. David wird ja König über das ganze Haus Israel und dann fängt dieses goldene Zeitalter an, von dem ich schon letzten Sonntag erzählt habe, das Volk Gottes, es hat sich vereinigt und sich unter einem König auf Gott ausgerichtet. Und was erlebte es? Erinnert ihr euch noch? Frieden, Erneuerung, Wohlstand, Heilung. Und das wünsche ich dir auch, dass es dir gut geht, weil Jesus, der wahre König, in dir regiert und weil er dein Leben wieder zusammenfügt und heil macht. Er möchte, dass du als geeinter, geheilter Mensch mit ihm und für ihn leidenschaftlich lebst, versöhnt mit Gott und versöhnt mit Menschen. Wie entwickelt sich die Geschichte weiter? Nun, der frisch gekrönte König weiß, dass sein gerade erst vereintes Königreich nicht nur einen starken Anführer, sondern auch eine starke Hauptstadt braucht. Eine Stadt, die sozusagen weder israelitisch noch judäisch war. Und Jerusalem war genau das Richtige. Eine befestigte Stadt, die gerade an der Grenze zwischen Israel und Juda lag. Jerusalem seit den Tagen Josuas unter der Kontrolle der Jebusiter galt als neutral. Und jetzt steht David etwa 1000 vor Christus, vor Jerusalem, der Jebusiterstadt, und er will diese Stadt einnehmen. Deshalb habe ich diese Predigt überschrieben, wie man mutig vorangeht und Festungen einnimmt. Und wir werden gleich sehen, er erscheint uns hier gar nicht mehr so zögerlich, sondern er ist sich dieser Herausforderung bewusst. Gott hat ein Ziel mit mir. Gott hat mich bestimmt, über dieses Volk zu regieren. Gott hat mich gesalbt, er hat mich berufen. Er hat mir eine Verantwortung gegeben und jetzt muss ich diese Verantwortung auch wahrnehmen. David war in Bethlehem aufgewachsen. Es liegt gar nicht so weit von Jerusalem. Wie viel sind es? So 12 Kilometer, glaube ich, oder? Karl-Hans fehlt heute, der könnte uns genau sagen. Als wir Israel besucht haben, waren wir nicht in Bethlehem, weil das ja nicht ganz ungefährlich ist. Man kann nicht mit dem Mietwagen da reinfahren oder es wird nicht empfohlen. Aber vielleicht waren manche von euch schon in Bethlehem, in der Geburtsstadt Jesu und auch dem Geburtsort Davids. Ich bin mir sicher, weil das eben nicht so weit ist, hat er schon oft diese Stadt Jerusalem gesehen. Vielleicht von Weitem hat er sie betrachtet. Und nun steht er mit seinen Kriegern vor ihr und er weiß, das hier ist eine jahrhundertalte Festung. Jerusalem gilt als uneinnehmbar. Jerusalem ist nicht so eine Stadt wie Fullingen, da kommst du von Reutlingen reingefahren oder von oben von der Alp und fährst da einfach so rein und dann bist du in Fullingen. nach Jerusalem hineinzukommen, das war damals so gut wie unmöglich. Das war eine Festung, die trotzig auf einem schmalen Bergrücken lag, von starken Steinmauern umgeben und von einem abergläubischen heidnischen Stamm bewohnt. Die Philister, die Amalekiter, Hebräer, sie führten einen Krieg nach dem anderen Land auf, Land ab. Aber die Jebusiter, die waren sicher in ihrer befestigten Stadt des Friedens. Und tatsächlich lebten sie auch friedlich zusammen, von der Welt in Ruhe gelassen, so wie man eine tödliche Spinne oder eine giftige Schlange in Ruhe lässt. Manche Ausleger sind ja der Meinung, dass gerade wegen ihres Götzendienstes, wegen ihrer Götzen, man diese Stadt so gut wie uneinnehmbar hielt und sich alle davon ferngehalten haben, weil sie gedacht haben, naja, diese Götzen der Jebusiter bewachen ja die Stadt, da kommen wir nicht rein. Und man hatte Angst vor diesen Götzen, ist eine Meinung. Es kann gut sein, dass die Mauern einfach sehr hoch waren, die Stadt war befestigt und die Jebusiter hatten sich gut verschanzt dahinter, hinter den Mauern und lebten einfach ihr Leben. Keiner kommt da rein. Keiner bis auf David. Denn David sagt, das muss doch möglich sein, diese Stadt einzunehmen. Er hatte Hoffnung. Und er setzt sein Vertrauen auf Gott und eben nicht auf die eigenen Möglichkeiten. Gott ist auf meiner Seite, das weiß David. Und so lesen wir in Vers 6, und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben, denn sie dachten, David kann nicht hier hereinkommen. Die haben das wahrscheinlich von der Mauer runtergebrüllt. Vers 7, aber David nahm die Festung Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und David sprach an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Nun eine kurze Klammer hier eingefügt. Aus 1. Chronik wissen wir, dass Joab der Mann war, der den geheimen Zugang fand und durch den Wassertunnel der Wasserversorgung in die Stadt hineingelangte. Und dann folgt dieser etwas schwierige Satz, der recht schwierig auch im Hebräischen ist zu übersetzen und auch zu verstehen. Daher sagt man, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Wenn man das so liest oder jemand, der die Bibel nicht den ganzen Zusammenhang kennt, der könnte da diesen Satz auch missverstehen. Dass David sicherlich nichts gegen behinderte Menschen hatte, das wissen wir aus 2. Samuel 9, weil er später an Mephibosheth, dem Sohn Jonathans, besondere Zuwendung und auch Zuneigung zeigt. Mephibosheth war durch einen Unfall von klein an, also aus seiner Kindheit her, gelähmt. Deshalb kann man diesen Vers so verstehen. Sehr wahrscheinlich ärgert sich David über den Spott der Jebusiter. Die meinten, dass selbst die Blinden und die Lahmen die Stadt verteidigen können. Er ärgerte sich so, dass es dann sprichwörtlich wurde, von seinen Feinden als den Lahmen und den Blinden zu sprechen. Zu sagen, ja, jetzt, das sind jetzt wieder die Lahmen und Blinden, die sagen, da kommt keiner rein oder die uns hier besiegen wollen. Versteht ihr, wie das wahrscheinlich hier zu verstehen ist? Vers 9, und David wohnte in der Festung und nannte sie die Stadt Davids, und David baute ringsum vom Millo ein einwärts. Millo heißt die umliegenden Terrassen. wer in Israel war, weiß, dass die Stadt, sogenannte Stadt Davids, terrassenmäßig angelegt war. Also das ist dieser Milo. Auf Hebräisch heißt das Wort eigentlich füllen, auffüllen. Vers 10, und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott der Herrscher, war mit ihm. So wurde also die Festung Jerusalem erobert und zur Hauptstadt ernannt. Und ich möchte ein bisschen auf diesen Begriff Festung noch den Fokus setzen. Was hatten die Jebusiter behauptet? Was hatten sie von der Mauer runtergeschrien? Diese Festung wirst du nicht einnehmen, David. Und dann heißt es in Vers 7, kurz und knapp, aber David nahm die Festung Zion ein. Vers 9, David machte diese Festung zu seiner Residenz. Festungen scheinen unbezwingbar zu sein. Es gibt auch in unserem Leben gewisse Festungen, die scheinen unbezwingbar zu sein. Du hast dir in einem bestimmten Bereich was vorgenommen und es ist dir einfach nicht gelungen. Hast immer wieder versucht, bist aber irgendwie nicht durchgedrungen. Es gibt Festungen in unserem Leben, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Immer wieder stoßen wir auf die gleiche Mauer. Wisst ihr, von dieser Festung der Jebusiter konnten die Krieger natürlich ihre Pfeile auf jeden richten, der versuchte, hier die Stadtmauer hochzuklettern. Und die haben auf diese Angreifer gut zielen können. War ja kein Problem. Sie versteckten sich hinter der großen Mauer. Festungen konnte man nicht so leicht einnehmen in der Antike. Ihr kennt doch die Geschichte von Troja oder unlängst lief der Film wieder im Fernseher. Das veranschaulicht auch sehr gut, wie schwierig das war, Festungen einzunehmen. Und ihr kennt vielleicht die Legende oder die Geschichte, Troja wurde eigentlich auch durch List eingenommen. Und dann kommt dieser überhebliche Spott dazu. David, du wirst hier nicht hereinkommen, denn selbst die Blinden und Lahmen werden dich vertreiben. Was tun die Jebusiter da? Die schießen mit Worte der Verachtung auf David runter. Wie so der Teufel auch auf uns heute oft Worte der Entmutigung losschießt. Wirst du manchmal auch bombardiert von Entmutigungen? Das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Du bist ein Schwächling. Dieses Problem wirst du nie in den Griff bekommen. Und du willst Gott dienen? Da gibt es andere, die sind viel besser als du. Kennt ihr solche Worte der Entmutigung? Der Feind versucht uns immer wieder, solche Worte einzureden. Wir leben in schwierigen Zeiten. Da können wir kleine Schar hier von Christen sowieso nichts mehr erreichen. Lasst uns die Schotten dicht machen und uns zurückziehen in unsere sichere Festung der christlichen Subkultur. Uns allen, die wir immer wieder von solchen Stimmen der Entmutigung angefochten werden, möchte ich unsere Aufmerksamkeit hier auf ein ganz kleines Wörtchen in Vers 7 richten. Es besteht nur aus 4 Buchstaben und es heißt Aber. Aber David nahm die Burg Zion ein. Die Stadt war seit Jahrhunderten unbesiegt. Die Stadt hatte große Mauern. Und da waren diese spottenden Stimmen der Entmutigung. Aber David nahm die Burg Zion ein. Und wir lesen nichts von einer Schlacht, nichts von Blutvergießen. Es scheint, als wäre es der leichteste Sieg gewesen, den David einmal davontrug. Wenn wir das mal vergleichen mit 1. Samuel 17, ihr erinnert euch noch, 1. Samuel 17, die bekannte Goliaths-Geschichte, da verhöhnten die Philister Jahwe, den allmächtigen Gott, und die Israeliten unter der Leitung von König Saul, sie waren wie gelähmt vor Angst. Die hatten kein Ziel und keine Hoffnung mehr. Jeden Morgen, wenn sie aufwachten, sahen sie die Philister auf der anderen Seite und hörten Goliath, den Riesen, seine blasphemischen Sprüche aus voller Kehle herausschreien. Was unter Saul damals fehlte, war dieses Aber, dieses göttliche Aber. 40 Tage lang hörten sie sich diesen Spott an und nichts passierte. Man hört nicht von König Saul, dass er sagt, Leute, wir haben doch Gott auf unserer Seite. Lasst uns mutig sein, lasst uns zu diesem Gott beten. Es war schon damals der kleine Hirtenjunge David, der durch sein göttliches Aber ein Zeichen setzte. Wisst ihr noch, was er zu Goliath, dieser Festung von Mensch, sagte? Du kommst zu mir mit Kurzschwert und Spieß und Langschwert. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes, des Allmächtigen, des Gottes, der kampfbereiten Heere Israels, den du verhöhnt hast. Wo sind die Leute heute, die Mut haben, die ein Ziel haben und die den nötigen Glauben haben, auch unter uns? Wer Gott vertraut, kann sagen, ich aber. Und wenn du gerade in einer Situation steckst und du denkst, da komme ich nicht weiter, das ist unmöglich, die Mauern sind zu hoch, die Pfeile der Jebusiter zu scharf. Setz dieser Festung ein Aber des Vertrauens entgegen. Erinner dich, wer an deiner Seite steht, der mächtige Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Mich begeistert immer wieder dieses göttliche Aber in der Bibel. Hier in Vers 7, aber David nahm die Festung Zion ein. Habt ihr solche göttliche Aber-Geschichten schon erlebt? Meine persönliche Aber-Geschichte habe ich hier immer wieder zu bestimmten Zeiten erzählt, damals auch ein junger Kerl. Es war unmöglich, wie so eine Festung aus dem kommunistischen Rumänien auszuwandern. Und wir haben unser Vertrauen auf Gott gesetzt. Wir haben auch gesagt, wir wollen kein Schwarzgeld, kein Schmiergeld an diese kommunistische Regierung zahlen, um da rauszukommen. Aber wir wollen Gott vertrauen. Wenn er will, kann er uns da rausholen. Es war für mich damals eine Riesenfestung. Ich habe Gott erlebt, dass das wirklich möglich ist, dass er solche Festungen niederreißt. Und es war möglich, ohne einen Pfennig zu zahlen, aus diesem Land rauszukommen. Und es gibt andere Geschichten, solche Aber-Geschichten. Ich kenne die eines Mannes, der schwer alkoholkrank war. Er ich werde diese Sucht nicht los. Aber dann durch Gottes Kraft wurde die Festung eingenommen. Gott hört deine Gebete, wenn du sie aus einem ehrlichen Herzen heraussprichst. Wenn du sagst, aber im Glauben an dich will ich es wagen, will ich diese Festung einnehmen. Die größten und stärksten Festungen sind für Gott wie so eine Lego-Burg, die unsere Kinder aufgebaut haben. 2. Korinther 10, Vers 4 schreibt Paulus Folgendes an die Korinther über Festungen. Die Korinther-Gemeinde hatte ja auch alle möglichen Probleme und standen vor manchen Festungen. Innergemeindlich und auch außerhalb der Gemeinde gab es diese Festungen, denn sie lebten mittendrin in einer heidnischen Metropole. Und Paulus schreibt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für gottfeindliche Festungen sie zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedanken, Gebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Er spricht hier von geistlichen Waffen, von Waffen, die wir auch aus der Waffenrüstung kennen. Er spricht vom Wort Gottes, er spricht vom Geist und vom Gebet und vom Vertrauen. David verschließt einfach seine Ohren gegen diese Entmutigungen. Die Leute, die sich auf der Mauer lustig machen, die ignoriert er einfach. Er verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Wenn du im Blick auf eine vor Gott getroffene Entscheidung sicher bist, dann lass es nicht zu, dass irgendjemand dich davon abhält. Lass dich nicht entmutigen. Übrigens wendet Nehemia auch an der Jerusalemer Mauer die gleiche Strategie an wie David, als es darum geht, auf wen höre ich, lasse ich mich hier entmutigen. In seinem Fall steht er selber auf der Mauer und die Spötter stehen unten und sie bringen ähnliche Sprüche wie hier. Und wenn wir mit unserer mentalen Kamera aus der Zeit Davids jetzt ungefähr 500 Jahre nach vorne zoomen, dann sehen wir die Stadtmauern von Jerusalem in Schutt und Asche liegen. Viele Bewohner lebten in der Gefangenschaft in Babylon und Nehemia unternimmt alles, um die Stadtbefestigung wieder voranzubringen und die Mauern aufzubauen, die David damals eingenommen hatte. Aber auch Nehemia, er hat Feinde und sie wollen unbedingt dieses Projekt zum Stillstand bringen. Und Nehemia, er hört einfach nicht auf die Leute, die ihn davon abbringen wollen. Er will sie nicht einmal treffen. In Nehemia 6, Vers 3 sagt er, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunterkommen. Warum sollte die Arbeit dadurch ins Stocken geraten, dass ich mich mit euch treffe? Ich brauche nicht eure entmutigenden Ansprachen und Worte zu hören. David und Nehemia, sie hören einfach nicht jedem zu. Warum können wir eigentlich nicht genauso das machen? Hör doch gar nicht auf diese Stimmen, die dich entmutigen wollen, die dich von diesem Weg des Glaubens, auf diesem Weg mit Gott abbringen wollen. Hör doch gar nicht hin. Mach es wie David. Setze ein göttliches Aber in deine Geschichte. Ich aber werde mich nicht entmutigen lassen. Ich aber werde mit Gott das Ziel erreichen. Ich aber werde diese Festung des Feindes, diese eigenmächtige, demoralisierenden Gedankengebäude durch Gottes Kraft einreißen. Ich aber will mich nicht von meinen negativen Gefühlen und zweifelnden Gedanken ablenken lassen, sondern ich nehme sie gefangen und liefere sie Christus aus. David hätte das aus eigener Kraft nie geschafft. Aber er hat sich völlig auf Gott verlassen. Wisst ihr, aus eigener Kraft können wir keine Festungen einnehmen. Wir können keine zerstörerischen, entmutigenden Gedanken und Gefühle besiegen. Aber durch Gottes Kraft. Christus in dir, Dynamik des Lebens, Kraft des Lebens. Es sind immer zwei Arten von Gedanken, die in uns konkurrieren. Die einen sagen, das schaffst du nie. Die anderen sagen, das schaffst du. Die einen sagen, Gott ist mit dir, er wird dir helfen. Die anderen sagen, wo ist denn Gott? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gespürt, er ist abwesend. Er hat mich verlassen. Die einen Gedanken erzählen von Gottes Stärke und die anderen von deiner Schwäche. Auf welche Gedanken willst du hören? Nehemia hat einfach nicht hingehört. Auch David nicht. Wir müssen das auch nicht. Du entscheidest, welchen Gedanken du Raum gibst in deinem Innern. Und manchmal frage ich mich, was würde geschehen, auch hier in unserer Stadt, wenn wir mit voller Kraft Gott nachfolgen und unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen würden. Wenn wir unsere Gemeindevision, die so schön auf dem Papier klingt, wir wollen möglichst viele Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe mit der befreienden Wahrheit Gottes erreichen und ihnen helfen, leidenschaftlich Gott zu lieben, echte Beziehungen zu leben, geistlich zu wachsen, einander zu dienen und eine brennende Liebe für alle Menschen zu haben, das klingt doch so wunderbar. Was würde passieren, wenn wir diese Vision wirklich mit ganzer Hingabe und Kraft verfolgen würden? Was würde passieren? Wie schön wäre es, wenn durch unsere Liebe und unseren Dienst und unser Zeugnis sich etwas in unserer Stadt, in unserem Umfeld, in unserer Umgebung verändern würde. Wenn die feindlichen Gedanken, Gebäude, diese Festungen, die Menschen auch bei uns hier gefangen halten, in ihrer Selbstzentriertheit und in ihrem Individualismus, wenn diese Festungen eingerissen werden und mehr Menschen Jesus kennenlernen und wirklich frei werden und echten Frieden finden. Und ich denke, diese Gedanken, und schon kommen zur gleichen Zeit auch schon die entmutigenden Stimmen, die mir zuflüstern. Johann, sieh doch, was für eine kleine Kraft wir doch sind. Unsere Gemeinde ist in die Jahre gekommen. Wie sollen wir diese Vision anstreben? Wie sollen wir dieses Ziel erreichen? Wie sollen wir diese Stadt einnehmen? Das schaffen wir nicht. Und dann lese ich das Wort Gottes. Und es fordert mich wieder heraus, in meinem Denken ein göttliches Aber zu setzen. Aber deine Kraft, Herr, ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir in unserer Schwachheit uns ganz Gott hingeben, wenn wir auf unsere Knie gehen, und uns im Gebet ganz abhängig machen von Gott. Wenn wir diese ganze Waffenrüstung anziehen, wie sie in Epheser 6 beschrieben wird, dann kann Gott noch Großes tun, auch durch uns in unserem Umfeld. Dessen bin ich gewiss. A.D. Pearson, ein Missionar, hat einmal gesagt, Seit dem Pfingsttag hat es nirgends auch nur eine große geistliche Erweckung gegeben, die nicht in einer Gebetsversammlung und sei es nur von zwei oder drei Betern begonnen hätte. Und keine solche nach außen oder oben gerichtete Bewegung hat weiter bestanden, nachdem diese Gebetsversammlung aufhörte. Mit anderen Worten, wenn der geistliche Notstand einige wenige Geschwister gemeinsam auf die Knie treibt und sie sich gemeinsam vor Gott, dem Herrn, demütigen und anhaltend um Veränderung beten, wird Gott antworten und eine geistliche Genesung schenken. Wir haben also heute in dieser Botschaft von David gelernt, wie man mutig und zielgerichtet vorangeht und Festungen einnimmt. Ein Ausdruck von Glauben und Vertrauen ist es, wenn wir trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Mauern und Festungen Mut haben, voranzugehen. Ich aber werde diese Festung einnehmen, durch Gottes Kraft und mit seiner Hilfe. Mit Gott ist nichts unmöglich. Lassen wir uns also nicht entmutigen, lassen wir uns nicht verunsichern, wenn wir einer Festung gegenüberstehen, dann wollen wir nicht auf diese negativen, destruktiven Stimmen hören, egal ob sie aus unserem Innern oder von außen kommen, sondern uns darauf konzentrieren, was Gott tun kann. Gott kann Festungen zerstören. Wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Lass uns beten. Vielleicht beten wir einfach in der Stille erstmals, ganz persönlich. Wenn du gerade zur Zeit von bestimmten Ängsten immer wieder geplagt wirst, dann bitte Gott um neuen Mut. Und wenn du eine Festung erkannt hast in deinem Leben, dann bitte Gott um dieses göttliche Aber. Herr Jesus Christus, du bist unser David. Und wir nennen dich oft in unseren Liedern oder auch in unseren Gebeten unseren König. Wir haben dich als unseren Erlöser und auch als unseren König in unser Leben aufgenommen und dich als unseren König erkannt. Und so möchten wir dich bitten, immer wieder neu, hab du wirklich die Herrschaft und die Kontrolle über alle Bereiche unseres Lebens. Wir möchten alle Räume unseres Herzens aufmachen, dass du sie erfüllst und dass du in jedem Bereich unseres Lebens König bist. Und ja, genauso wie David stehen auch wir manchmal vor Festungen. Und wir haben heute einfach aus deinem Wort lernen können, dass mit dir wirklich, wenn du an unserer Seite bist, wenn du in unserem Leben bist, dann können diese Festungen, ob sie aus Gedankengebäude oder aus Hindernissen oder aus Süchten, egal wie diese Festung auch heißen mag, sie kann bezwungen werden. Nicht, weil wir stark sind und weil wir irgendwie aus unserer Energie was bewirken können, aber weil du in uns bist und durch die Kraft deines Geistes können wir dieses göttliche Aber setzen und auch Sieg haben in dieser Welt, auch Ziele erreichen, auch Herausforderungen bestehen. Und wir wollen uns nicht entmutigen lassen von diesen Gedanken aus unserem Innern oder auch von außen, wenn Spötter uns niedermachen wollen und uns belächeln und uns verspotten, sondern Herr, wir wollen auf dich sehen und uns immer wieder neu befähigen lassen, von dir Schritte im Vertrauen zu gehen und dich zu erleben. Und ich bitte dich für unsere Gemeinde, ich bitte dich für die Zukunft unserer Gemeinde, für das, was wir hier an diesem Ort sind, Herr. Lass uns erneut begreifen, wie wichtig es ist, uns ganz in deine Abhängigkeit zu begeben, ins Gebet zu gehen, die ganze Waffenrüstung anzuziehen und auch die Festungen, die uns hier begegnen, zu bezwingen durch deine Kraft, dir zur Ehre, weil du bist der König und um deine Sache geht's hier. Und du hast uns gesagt, dass es dir nichts unmöglich ist, Herr. Auf dich allein wollen wir unser Vertrauen setzen. Unsere Kraft ist schwach, aber du bist stark. Amen.